Gut, haben Sie noch Fragen zur Vorlesung, zum aktuellen Übungsblatt? Also, das ist ja ein wiederkehrendes Thema, sozusagen. Was verstehen wir unter einer möglichst einfachen Lösung? Ja, eine möglichst einfache Lösung heißt eigentlich irgendwie eine Formel, der Sie leicht ansehen, was gemeint ist. Ja, also es gibt keine Heuristik. Sie können jetzt irgendwie sagen, ja, die Anzahl der Symbole, die ich verwende, ja, oder sowas. Aber dann kann man sehr kompakte Formeln bauen, die völlig unleserlich sind. Ja, das bringt also auch nichts. Es geht eigentlich darum, sozusagen möglichst einfach bedeutet immer, man sieht einfach, was da passiert, sozusagen. Man sieht der Formel an, was los ist. Ja, das erklärt, was schwammig ist durch was schwammig ist. Ja, also hilft nicht weiter. Aber das ist genauso sozusagen Teil der Urteilskraft. Ja, wenn Sie drauf gucken, sehen Sie, ob das einfach ist. Oder manchmal sehen Sie auch, na, das kann man noch weiter vereinfachen oder sowas. Typischerweise hat man irgendwie zwei ähnliche Terme, dann denkt man, na, da geht noch was. Manchmal geht es nicht, aber man sollte versuchen, ob noch was geht. Ja, also im Prinzip geht es darum zu sagen, ich sehe der Formel leicht an, was das Ergebnis sein könnte. Und leicht heißt also, es ist so ein Trade-off zwischen Klarheit und Kürze. Also manches wird klarer, wenn es länger ist. Aber lang ist auch wieder schlecht, denkökonomisch, weil da braucht man zu lange, um das zu erfassen. Ja, also das ist tatsächlich so, es gibt kein Kriterium, sozusagen, wann eine Lösung einfach ist. Deswegen steht immer dabei, möglichst einfach. Ja, und je näher Sie an der einfachen Lösung, wie ich sie sagen würde, sind, desto mehr Punkte kriegen Sie. Sozusagen, das ist die Idee. Also, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen zum aktuellen Übungsblatt? Also klar, bei der Kreativität, worum es dann geht, ist natürlich, wenn Sie es induktiv machen, sollten Sie äquivalente Umformungen machen, logische Äquivalenzen benutzen. Ist ja klar, wir haben jetzt irgendwie Formeln, die in n abhängen, da können Sie ja nicht wachsende Wertetabellen hinschreiben. Also müssen Sie irgendwas mit logischen Äquivalenzen machen. Gibt es Fragen zu der Transferaufgabe? Ist ein bisschen schlecht umgebrochen, ne? Also, aber wenn man so sieht, man es irgendwie, das passt schon irgendwie. Ja. Wer hat es mal versucht zu programmieren? Probieren Sie es. Ja, also ist aber eine typische Fragestellung sozusagen. Ich meine, sowas undokumentiert auch noch, so eine Methode irgendwo zu lesen, ist undankbar. Ab einer bestimmten Länge sagt man sich, ich schmeiße es weg und programmiere es neu. Ja, also klar, aber manchmal ist es auch so, man muss da vorher, also bevor man etwas wegwirft, sollte man sich klar darüber sein, was man wegwirft. Ja, also insbesondere die Funktion, die da berechnet wird, dass es so halbwegs funktioniert. Ja, also insofern ist sowas eigentlich so eine Vereinfachung, auch so im logischen Fluss ist eigentlich eine typische Aufgabe. Gut, an der Stelle machen wir weiter in der Vorlesung. Also in der Vorlesung hatten wir ja letzte Woche uns mit Aussagen mit Quantoren beschäftigt. Ja, also wir hatten die Existenz und den Allquantor eingeführt und erst sozusagen für Aussageformen in einer Variable, das ist das, was wir zuerst gemacht haben, und dann hat man das irgendwie erweitert, ja, indem wir eigentlich jetzt tatsächlich so eine Art rekursive Definition genommen haben, ja, nämlich wenn wir eine Aussageform in vielen Variablen haben und wir setzen einen Quantor ein, dann bindet der Quantor eine Variable und wir verlieren eine freie Variable, die dann nicht mehr frei ist. Ja, also haben wir dann eine Aussageform in n-1 Variablen, ja, und auf die Art und Weise kann man erst zum Schluss, wenn man quasi alle freien Variablen durch Quantoren oder durch Einsetzung konkreter Objekte gebunden hat, einen Wahrheitswert zuordnen der Aussage. Also das war Stand der Dinge am Donnerstag. Und nun ja, diese Quantoren benutzt man natürlich, also die Anschauung, die wir auch erwähnt hatten, ist eigentlich die, dass der Existenzquantor sowas ist wie die unendliche Version eines Oders. Ja, und natürlich sozusagen unendliche Disjunktionen können wir nicht hinschreiben, deswegen haben wir genau diesen Existenzquantor. Und der Allquantor ist eigentlich sowas wie die unendliche Version einer Konjunktion. Ja? Aber unendlich viele Uns können wir halt nicht hinschreiben. So. Aber ja, wenn wir so eine unendliche Version haben, dann fällt ja natürlich sozusagen eine Möglichkeit sofort weg, um die Wahrheit einer quantifizierten Aussage zu machen, nämlich Wertetabellen. Ja, normalerweise könnten wir... Ja, so haben wir die Semantik auch von quantifizierten Aussagen ja gebildet. Also wenn das Universum, aus dem wir in alle Universen, die für die freien Variablen in Aussageform vorkommen, endlich sind, dann könnten wir diese quantifizierten Aussagen auch durch eine große Konjunktion und Disjunktion hinschreiben. Und am Ende könnten wir wieder irgendwie Wertetabelle einsetzen, berechnen, indem wir alle konkreten Objekte einsetzen und das mal gucken. Ja, so. Ist das Universum unendlich, so wie die Menge der natürlichen Zahlen, entfällt diese Option generell. Ne? Dann kann man Wertetabellen eigentlich vergessen. So. Ja, das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir doch irgendwie Formeln, quantifizierte Aussagen auch wieder logisch äquivalent umformen können. Ja, also wir können eigentlich auch mit quantifizierten Aussagen rechnen. Ja, wir müssen also machen genau dasselbe, was wir bei der Aussagenlogik gemacht haben, können wir jetzt eigentlich auch tatsächlich mit den quantifizierten Aussagen machen. Ja, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und dazu machen wir es wie folgt, dass wir zunächst unseren Begriff der logischen Äquivalenz von Aussagenlogik auf die Aussagen mit Quantoren erweitern. Also, wir erweitern die logische Äquivalenz auf Aussageformen also Definition 11 es seien a x1 bis xn und b x1 bis xn Aussageformen über den Universen U1 bis UN, dann gilt, also Aussageform A x1 bis xn ist logisch äquivalent zur Aussageform B x1 bis xn nach Definition genau dann, wenn gilt, dass die Aussage A U1 bis UN, genau dann, wenn B U1 bis UN wahr ist, für alle Objekte U1 bis UN aus den jeweiligen Universen. Also im Prinzip eigentlich fast, wie wir das von der Aussagenlogik kennen, da war es die Interpretation, die Belegung der Wahrheitswerte. Also eigentlich ist sozusagen Aussagenlogik nichts anderes als eine Aussageform über dem Universum 0,1. Sowas in der Art könnte man sich überlegen. Ja, das wäre die Semantik. Das ist der Unterschied. Also wir haben so ein bullsches Universum, so könnte man das eigentlich sagen. Ja, so, jetzt haben wir mehr Universen, also nicht mehr, sondern größere Universen. Damit haben wir mehr Objekte, die wir einsetzen können. Aber für jede Wahl von Objekten, für die freien Variablen, muss diese Äquivalenz wahr sein. Ne? Und diese Äquivalenz hat man ja hingeschrieben. Das ist dasselbe wie in der Aussagenlogik, dass die beiden genau sozusagen dieselben Wahrheitswerttabelle bestimmen. Ja, jetzt haben wir das Problem, eine unendliche Wahrheitswerttabelle können wir halt nicht hinschreiben. Ja? Also genauso ist es definiert. Ja, soll also heißen, ja, wir könnten es auch so sagen, wenn wir sozusagen eine Wahl von konkreten Objekten aus den jeweiligen Universen einsetzen, ne, dann sind die beiden Aussagen logisch äquivalent. Das ist das, was da steht. Ja, oder wir könnten es auch anders formulieren, wir könnten dann auch sagen, die Aussage für alle x1, für alle x2, Pünktchen, 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 für alle xn, ax1, xn ist genau dann wahr, wenn b x1 oder cx wahr ist. Diese Aussage ist wahr. Also genau dann, wenn a x1 bis xn, dann b x1 bis xn. Ja? Innerhalb der Wirkungsbereiche der Quantoren. Okay, also ist eigentlich eine recht natürliche Erweiterung. Im Prinzip sozusagen die Zuordnung von konkreten Objekten zu den Variablen ist jetzt eigentlich genauso wieder so eine Art Belegung. Die Belegung der Variablen mit konkreten Objekten aus dem Universum und zwei Aussageformen sind äquivalent, wenn sie für jede Belegung dieselben Wahrheitswert annehmen. Steht eigentlich da, also ganz natürliche Verallgemeinerung. Also wir können jetzt sozusagen diese Form der Äquivalenz natürlich dazu benutzen, um wieder Rechenregeln aufzustellen. Das ist ja dann darum, worum es geht. Ja, das machen wir wie folgt, Satz 12, wir machen nur eine Auswahl, also der wichtigsten, also es seien, wir schreiben das jetzt mal so, damit wir ein bisschen Schreibarbeit sparen, A, und dann schreibe ich so x quer, das wird dann der Vektor sein oder das Tupel x1 bis xn, ne, so nur als Abkürzung. Es seien ax und bx Aussageform mit den Variablen, ja, also die schreibt man dann so geordnet eben hin, x1 bis xn. Und diese Sequenz von diesen Variablen nennen wir jetzt x-File. Ja? Über den Universen u1 bis un sowie, wir nehmen uns im Prinzip zwei Variablen raus, also zwei Indizes, i und j, die verschieden sind. Ja, dann gelten folgende Rechenregeln. Erstens, es gibt ein x1, so dass a von x gilt. Also muss man ein bisschen aufpassen, wie gesagt, im Prinzip ist das ja noch keine Aussage. Wir lesen das nur so, weil ja sozusagen durch dieses existiert x1 wird nur eine von diesen n Variablen gebunden. Das ist also immer noch eine Aussageform in n-1 Variablen. Also deswegen muss man aufpassen, ist noch kein richtiger Wahrheitswert dabei. Insofern greift an der Stelle jetzt die obrige Definition 11. Oder es gibt ein x1, so dass b von x Pfeil gilt. Was wird das wohl sein? Welche Äquivalenz werden wir da erwarten oder erhoffen? Ja, es gibt ein x1, so dass a von x gilt, oder es gibt ein x1, so dass b von x gilt. Genau, das ist die richtige Antwort. Ne? Das ist zu erwarten, es ist logisch äquivalent zu, es gibt ein x1, so dass a von x oder b von x gilt. Gut, dass ich korrigiert habe und nicht auf entweder oder bestanden habe. Also, es ist logisch äquivalent zu, es gibt ein x1. Ich meine natürlich, es gibt ein xi, Entschuldigung, ja. So dass a von x oder b von x gilt. Analog gilt dann für die Aussage, für alle xi gilt a von x und für alle xi gilt b von x. Ist logisch äquivalent zu, für alle xi gilt a von x und b von x. Ist schon fast zu erwarten, also macht man eigentlich keinen Fehler, weil wir haben ja schon gesagt, Existenzquantor ist sowas wie unendliche Version von der Disjunktion und dann steht da ein Oder da drin, das ist eine Disjunktion, das sollte irgendwie gut kompatibel sein. Ne? Ist klar, wenn da irgendwie es existiert ein xi, so dass a von x gilt und es existiert ein xi, so dass b von x gilt, können wir dann erwarten, dass es ein x gibt, so dass a von x und b von x gilt? Eine typische Aussage wäre so, es gibt eine natürliche Zahl x, die ungerade ist, und es gibt eine natürliche Zahl x, die gerade ist. Ja, das gilt natürlich. Aber die andere Aussage wäre, es gibt eine natürliche Zahl, die ungerade ist und gerade ist. Das gibt es natürlich nicht. Ne? Also das ist genau so ein bisschen der Punkt. Gut, zweite Gruppe von Rechenregeln ist wie folgt. Also die hatten wir irgendwie schon fast ein bisschen eingesehen. Jetzt haben wir so geschachtelte, also zwei Kantoren. Es gibt ein x1 und es gibt ein xj, so dass a von x gilt, ist logisch äquivalent zu, es gibt ein xj, es gibt ein xi, so dass b von x gilt. Entschuldigung, muss auch a von x sein. Ne? Also, benachbarte Existenzquantoren können vertauscht werden. Für alle xi, für alle xj gilt a von x, ist logisch äquivalent zu für alle xj, für alle xi gilt a von x. Und drittens, jetzt kommt eigentlich die wichtigste Regel. Ja, wir fangen damit nicht an. Also wie würden wir das lesen? Ja, das würden wir lesen, es gibt kein XI. Es existiert nicht ein XI, so dass A von X gilt. Also ja, sozusagen kein XI. Es gibt kein XI, so dass A von X gilt. Das ist logisch äquivalent zu für alle XI gilt nicht. Die Klammer brauchen wir nicht. Gilt nicht A von X. Was ist das? De Morgan. Ja? Die Version von De Morgan für die Aussagen mit Quantum. Zweitens, nicht für alle XI gilt A von X, ist logisch äquivalent zu, es gibt ein XI, so dass nicht A von X gilt. Also das sind die wichtigsten und eigentlich die beiden De Morganschen Gesetze sind eigentlich die allerwichtigsten für die Aussagen mit Quantoren, ne? Weil da steckt eigentlich drin, wie können wir eine negierte Aussage oder wie können wir eine Aussage mit Quantoren negieren. Ja, das ist tatsächlich wichtig für die Mathematik. Also beweisen tun wir das nicht. Das ist Schreibarbeit. Wenn Sie solche Rechenregeln irgendwie sozusagen behalten wollen und überprüfen wollen, ob sie richtig machen, empfiehlt es sich immer, die endliche Version sich zu überlegen. Ja, wir könnten uns mal überlegen, wir nehmen mal, also ich mache das nur einmal vor, sozusagen, damit wir sehen, sozusagen, was der Grund eigentlich ist für die ersten beiden. Ich mache es nur mal vor. Also das ist jetzt nicht im Sinne eines vollständigen Beweises, aber das ist für Sie eine Methode, sobald was unendlich ist, vorkommt, denken Sie immer darüber nach, was passiert im endlichen Fall erstmal. Und der einfachste endliche Fall, der nicht trivial ist, dass unser Universum zwei Elemente hätte. Ja, machen wir es mal so, damit wir nicht zu sehr an der Aussagenlogik hängen, nehmen wir an, das Universum wäre, also na, Menge 1, 2, also die Mengensymbole kennen Sie aus der Schule, auch wenn wir Mengen noch nicht eingeführt haben. Ja. Ja, wenn also das Universum 1, 2 ist, wir haben so eine Aussageform, nehmen wir an, die hätte nur eine Variable, ja, dann wäre ja das Erste, wenn wir uns jetzt sowas anschauen, dann wäre ja, es gibt ein X, so dass A von X gilt, nichts anderes als A1 oder A2. Das ist ja genau das, was dem endlichen Fall dem entspricht. Es gibt ein X, so dass B von X gilt, ja, ist gleich tatsächlich, also ja, wenn wir es ausrollen, sozusagen, das ist B1 oder B2, ja, wenn Sie über denselben Universum arbeiten. Gut, ja, wenn wir jetzt links hinschauen, dann steht auf der linken Seite sozusagen, ja, es gibt ein X, so dass A von X gilt, oder es gibt ein X, so dass B von X gilt. Naja, ich schreibe jetzt schon logische Äquivalenzen hin. Ist jetzt logisch äquivalent zu A1 oder A2. Ja, das wäre die erste Formel. Oder B1 oder B2. Ja. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, ist das Kommutativgesetz für die Disjunktion. Ja. Was wir nämlich machen, wir gruppieren jetzt einfach die Aussagen nach dem Wert des Objektes um. Ja, das ist ja logisch äquivalent zu, also Assoziativität brauchen wir auch noch, also A1 oder B1 oder A2 oder B2. Ja, und das können wir jetzt, das ist eigentlich jetzt nichts anderes als, es gibt ein X, so dass A von X oder B von X gilt. Ja? Denn wenn Sie jetzt hier wieder X über U laufen lassen, wäre der erste Fall für X gleich 1, A1 oder B1, und der zweite Fall für X gleich 2, oder also A2 oder B2. Ja? Also auf die Art und Weise können Sie einfach so, wirklich, wenn Sie sich das mal so überlegen, können Sie alle diese Rechenregeln überprüfen, zumindest, dass sie richtig sind, weil Sie den endlichen Fall mit einschließen müssen. Ja? Dass das im Unendlichen auch gilt, ist eigentlich nur eine Schreibarbeit, mehr nicht. Also, wenn Sie jetzt tatsächlich irgendwie so richtig mathematische Logik fundieren wollten, müssten Sie sich jetzt natürlich darüber Gedanken machen. Ja, aber wir wollen ja damit arbeiten. Also, wollen wir uns das mal anschauen? Wir machen mal ein Beispiel sozusagen für eine, ja, eine gute Anwendung. Also lass jetzt mal ein bisschen Platz. Also, was wir machen wollen ist, wir wollen uns überlegen, wir wollen ausdrücken, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ja? Und dann wollen wir es negieren. Wir benutzen dazu folgende Aussageform. Die Aussageform heißt, x ist eine Primzahl. Ja? Das sei eine Aussageform, über dem Universum der natürlichen Zahlen. Ja, wir formulieren die Aussage, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Ja, also das, klar, ja, also theoretisch wollte man das beweisen, ja, also insofern macht das schon Sinn, sozusagen das erstmal zu formulieren und dann vielleicht mal zu negieren, um zu gucken, wie die Aussagen sind, wonach wir eigentlich suchen. Ja. Also wie könnte man das machen? Ja, also wir formulieren eine Aussage, das heißt, wir müssen irgendwie das X, ja, sozusagen binden. Wie könnte man die Aussage formulieren, es gibt unendlich viele Primzahlen? Das ist jetzt schon wieder tatsächlich so eine Übersetzung von was umgangssprachlich in was formal logisch ist. Ja. Machen wir es mal so. Unendlich viel heißt, es gibt mindestens so viele Primzahlen, wie es natürliche Zahlen gibt. Und da würden Sie sagen, nee, stimmt ja nicht. 4 ist ja keine Primzahl. Ja, aber unendlich ist geduldig. Ja, sozusagen, es gibt auch unendlich viele gerade Zahlen. Ne? So, es gibt unendlich viele natürliche Zahlen, es gibt unendlich viele gerade Zahlen, es gibt unendlich viele ungerade Zahlen. Was ist größer? Kriegt man eine Antwort in ein paar Wochen, ja, wie wir das genau formulieren können. Ja? Aber der Trick ist tatsächlich, sozusagen, wenn es unendlich gibt, vergleicht man es eigentlich immer mit den natürlichen Zahlen. Weil die Menge der natürlichen Zahlen ist so die kleinste Menge von unendlich vielen Objekten. So könnte man sich das mal vorstellen. Ja? Weil wir könnten sozusagen, wenn es unendlich viele gibt, aber wir könnten die Primzahlen ja durchnummerieren. Es gibt die erste Primzahl, die zweite, wenn wir die Zählung bei 1 beginnen lassen, die dritte, die vierte und so weiter und so fort. Ja, so. Übrigens, schöner Primzahlsatz, die n-te Primzahl ist ungefähr n log n groß. Das habe ich schon vorweggenommen, dass es natürlich unendlich viele gibt, aber das wissen Sie ja eh. Ja, gut. Also, wir formulieren es wie folgt. Für alle x gibt es ein y. So, das gilt. Ja, jetzt muss man sich überlegen, x und y sind ja eigentlich erstmal freie Variablen. Also, wir haben jetzt zwei freie Variablen, aber nur eine Aussageform. Das heißt, wir benutzen zwei unterschiedliche Variablen in dieser Aussageform. Ja, aber das sind natürliche Zahlen. X und y sind erstmal natürliche Zahlen, sozusagen. Ja, was wir machen müssen, ist, wir sagen, y ist eine Primzahl und, ja, wir können das so machen, y ist größer als x. Ja, das heißt, für jede natürliche Zahl x gibt es eine Primzahl, die größer ist als x. Das steht da. Das ist genau so eine gute, das ist das Schema, wie man Unendlichkeit ausdrückt. Das liegt daran, weil wir die Aussageform über dem Universum der natürlichen Zahlen betrachten. Ja, damit ist das vorgegeben. Also das ist, so formuliert man unendlich viele. Ja, man vergleicht immer sozusagen mit allen natürlichen Zahlen. Es gibt immer irgendwie eine weitere Zahl, die diese Eigenschaft hat, oberhalb jeder natürlichen Zahl. Können Sie sich das vorstellen? Sehen Sie das ein? So formuliert man das. Ja? Also könnte man so machen. Ja? Und dann könnte man irgendwie so eine Zuordnung finden. Also nur mal so. Also wenn Sie das jetzt irgendwie nicht so richtig einsehen, überlegen Sie sich mal folgendes Verfahren. Wir machen es mal so. Sie könnten sich ja jetzt, ja, wenn das gilt, für jedes x gibt es ein y, was größer ist. Ja, natürliche Zahlen sind schön. Das heißt, dann gibt es auch so ein kleinstes y, was größer ist als x. Ja, und dann können Sie eigentlich jedem x schon irgendwie so ein y zuordnen. Ja, da gibt es vielleicht immer noch welche, die sozusagen mehrere ys haben. Ja. Aber im Prinzip haben Sie sozusagen für jedes x ein y. Ja, Sie haben eigentlich unendlich viele. Also das ist die Formulierung für Unendlichkeit sozusagen. Es gibt unendlich viele Objekte. Also das ist nicht der Punkt. Also der Punkt ist einfach sozusagen, für jede natürliche Zahl gibt es ein y, was größer als so eine Primzahl ist. Ja? Also theoretisch könnten wir, was wir jetzt machen könnten, ist, wenn diese Aussage gilt, könnten wir anfangen, wir nehmen uns die erste Primzahl, also 2, ja? Dann suchen wir eine Primzahl, die größer ist, das wäre die 3. 3 ist ja auch eine natürliche Zahl, diese Aussage gilt für alle natürlichen Zahlen. Ja? Also gibt es eine Primzahl, die größer ist als 3, also 5. Nehmen wir die 5, ist ja auch eine natürliche Zahl, es gilt für alle natürlichen Zahlen, ist die nächste die 7. Ja, und auf die Art und Weise sieht man, dass das Verfahren stoppt nie, wenn das gilt. Ja, es gibt unendlich viele. Und auf die Art und Weise konstruiert man sich der Reihe nach und könnte den Indizes oder Nummern geben. Also, nur um das nochmal zu sagen, also im Prinzip haben wir noch ein zweites, nur um das, ja, wir haben noch eine zweite Aussageform eigentlich dabei, nämlich das x kleiner y. Ja, das ist eigentlich noch eine Aussageform mit 2 freien Variablen, auch über den natürlichen Zahlen. Das werden Sie dann, wenn wir es schaffen, in diesem Semester uns doch nochmal über die formale Seite der Prädikatenlogik zu unterscheiden, oder uns damit zu beschäftigen, dann werden Sie sehen, man nimmt immer das Gleich, mit dem Gleich hat man das Ungleich eh immer dabei, wegen der Negation, dann nimmt man typischerweise auch immer einen Vergleich noch mit dazu. Das hat man immer als Aussageform gegeben. Das mit der Primzahl ist jetzt was anderes. Ja. Gut, aber so könnten wir das formulieren. Das ist eine gute Formulierung für unendlich viele. So, und jetzt können wir uns mal überlegen, was bedeutet denn, wenn wir sagen würden, naja, es gibt nicht unendlich viele Primzahlen. Ja, und das können wir ausrechnen. Ja, jetzt haben wir unsere Rechenregeln, wir können das einfach ausrechnen. Das heißt, wir negieren diese Aussage einfach. Ja, also, Negation der Aussage. Ja, die Negation ist eigentlich umgangssprachlich, es gibt endlich viele Primzahlen. Ja, und wenn Sie jetzt irgendwie denken, na, weiß ich jetzt nicht, wie ich das logisch formulieren sollte, dann rechnet man es aus, indem man sozusagen, es gibt unendlich viele, negieren. Also es gibt nicht unendlich viele. Also das rechnen wir aus, also wir berechnen sozusagen nicht A, das setzen wir einfach. Also das ist ja logisch äquivalent zu nicht für alle x gibt es ein y, so dass p von y und x kleiner y gilt. Ganz genau, wir haben schrittweise, wenden wir die de Morganschen Regeln an, ja, wir haben sozusagen das, ist eigentlich sozusagen die Aussageform, die in dem Wirkungsbereich des Quantors für alle x liegt. Ja? Das heißt, wenn wir das jetzt negieren, einmal mit de Morgan, ja, das wäre Satz 12, ja, Aussage b, nicht für alle x, und dann kommt diese Aussageform, die ich jetzt hier rot unterstrichen habe, ja, dann ist das nichts anderes als, es gibt ein x, und jetzt müssten wir es eigentlich so schreiben, jetzt haben wir diese Klammern, die wir weggelassen haben, immer, weil es sonst so Klammergebirge gibt. Es gibt ein x, so dass nicht, dass es kein y gibt mit py und x kleiner y. Ja, um das klar zu machen. Deswegen habe ich das rote, genau, also die Frage, wo bezieht sich das nicht drauf? Deswegen habe ich das rot unterstrichen. Wenn wir so mehrere geschachtelt ist, hat man das letzte Mal gesagt, da schreiben wir immer diese eckigen Klammern nicht immer mit. Also formal haben Sie ja recht, also wenn man es wirklich hinschreibt, also so richtig, würde dann irgendwie sowas stehen wie, also für alle x, ja, gilt die Aussage, es gibt ein y, so dass p von y und x kleiner y. Ja, also das wäre die richtige Aussage. Ja, dadurch, dass wir, jetzt sehen Sie, das ist gut, wenn Sie alle Quantoren immer vorne haben, können Sie diese großen eckigen Klammern immer weglassen. Dann zählt immer der am weitesten vorne stehende Quantor. Der ist entscheidend. Ja, das heißt, jetzt haben wir diese Aussage, also das hier wäre quasi so ein a von x. Ja, und dann würde da stehen, nicht für alle x gilt a von x. Ja, und dann sieht man genau, was passiert. Ja, das ist ja logisch äquivalent nach de Morgan zu, es gibt ein x, so dass nicht a von x gilt. Ja, und das ist jetzt die zweite Zeile. Ja, das funktioniert natürlich wirklich nur, solange Sie wirklich die Quantoren so einfach so hintereinander haben und dazwischen nicht irgendwie so zusammengesetzte Aussagen haben, quantifizierte Aussagen. Ja, aber solange das geschachtelt ist, das, was ich gesagt hatte, Prenex-Normalform, auch wenn wir das nicht so einführen, das hat den Vorteil, dass man das insbesondere mit der Negation deutlich besser sieht, was passiert. Naja, wir kommen dann nochmal auf sowas, denke ich. Okay, also jetzt haben wir einmal das durchgezogen, genau richtig vorgeschlagen. So, jetzt haben wir aber immer noch da drin die Negation einer quantifizierten Aussage. Also machen wir nochmal De Morgan im Inneren. Dann ist das logisch äquivalent zu, es gibt ein x. Naja, jetzt können wir die eckige Klammer wieder weglassen an der Stelle, sodass für alle y gilt, nicht in Klammern py und x kleiner y. Gut. Naja, und jetzt sind wir eigentlich auch noch nicht fertig. Also jetzt gilt, also in, ganz innen steht, gilt jetzt nicht, also ja, wir haben jetzt die Aussage, es gibt ein x, sodass für alle y gilt, also nicht gilt, dass y eine Primzahl ist und x kleiner als y. Also nochmal, es gibt ein x, sodass für alle y nicht gilt, dass y eine Primzahl ist und x kleiner y, ist auch noch nicht so richtig intuitiv. Ja. Also Negation oder das Nicht empfiehlt sich immer typischerweise nach ganz unten durchzuziehen, bis an die Aussageform, basalen Aussageform oder an die Variablen. Also machen wir noch weiter. Das ist logisch äquivalent. Es gibt ein x, sodass für alle y gilt. Naja, jetzt sind wir eigentlich so fast auf der aussagenlogischen Ebene. Und dann können wir auch De Morgan anwenden. Also y ist keine Primzahl. Aus dem und wird ein oder. Und es gilt nicht, dass x kleiner ist als y, also ist x mindestens y. Weil wir in den natürlichen Zahlen sind. Ja, das ist natürlich logisch äquivalent auch zu, wenn y eine Primzahl ist, dann ist x größer gleich y. Ja, haben Sie gesehen, alternative Darstellung der Implikation. Was steht jetzt eigentlich da? Also bevor wir nochmal auf die technische Seite schauen, was steht eigentlich da? Da steht jetzt, es gibt ein x, sodass für alle y gilt, wenn y eine Primzahl ist, dann ist y kleiner gleich x. Genau, es gibt eine größte Primzahl. Ja, es gibt ein x, sodass für alle y gilt, wenn y eine Primzahl ist, dann ist y kleiner gleich x. Ja, also können wir eigentlich sozusagen das letzte x nehmen, was noch eine Primzahleigenschaft hat. Es gibt eine größte Primzahl. Das ist intuitiv, was dahinter steht als Formel. Also intuitiv, es gibt eine größte Primzahl. Ja, und das könnte man tatsächlich benutzen, also wenn man jetzt zeigen will, zum Beispiel, es gibt unendlich viele Primzahlen, also da kommen wir vielleicht morgen noch hin, wenn wir uns über Beweisregeln unterhalten, ja, dann könnte man, wir machen so einen Widerspruchsbeweis, angenommen, es gilt nicht, ja, dann würde ich sagen, es gibt nicht unendlich viele Primzahlen, also gibt es endlich viele, also gibt es eine größte Primzahl. Das ist genau das, was dazu logisch äquivalent ist. Es gibt eine größte Primzahl. Also muss ich eigentlich nur noch zeigen, naja, wenn es mir jetzt gelingt, noch eine Primzahl zu konstruieren, die noch größer ist, dann ist die Aussage nicht richtig. Also ist die negierte Aussage falsch, also muss die ursprüngliche Aussage richtig sein. Ja, und das ist eigentlich so der Beweis, wie es geht. Ja, wenn man diesen Widerspruchsbeweis unter Kontrolle hat. Wie gesagt, kommen wir morgen dazu. Okay, das mal vorgeführt. Wir können nochmal durch die Rechnung durchgehen. Das erste ist ja nur einsetzen. Also im Prinzip ist es wirklich wieder nur anwendende Rechenregeln. Ja, Sie müssen halt gucken, wo gilt die Negation und wo nicht. Deswegen habe ich an der Stelle nochmal sozusagen das Rot unterstrichen. Nicht A bedeutet eigentlich, nicht für alle x gilt dieses Rote. Das ist eine Aussageform in der Variable x, weil y gebunden ist da drin. Ja, wenn wir jetzt also reinschauen in den Satz 12, ist das genau eben die dritte Regel B. Ja, nicht für alle xi, jetzt haben wir nicht für alle x gilt, das was da in den eckigen Klammern steht, ist logisch äquivalent zu, es gibt ein x, so dass nicht das, was in den eckigen Klammern gilt, steht, gilt. Ja, das ist genau das, was wir gemacht haben. Und jetzt haben wir nochmal diese logische Äquivalenz angewendet, indem wir die Negation, nochmal nach innen geschoben haben. Und wie das so ist, von dem Morgen wissen wir, nicht Disjunktion ergibt Konjunktion nicht. Ja, also nicht oder ist und nicht. Ja, also ja, man kann es vertauschen zum Preis, dass man also Disjunktion eine Konjunktion macht und umgedreht. Und bei den quantifizierten Aussagen ist es immer einfach der Preis, dass man aus der Existenzaussage eine für alle macht und aus für alle eine Existenz. Das ist eigentlich genau diese Regel, die man sich merken muss. Man merkt schon, dass es ein bisschen schwieriger ist, wenn man jetzt mit diesen quantifizierten Aussagen, man muss eine Idee haben, wie man bestimmte umgangssprachliche Sachen, selbst mathematisch umgangssprachliche Sachen, irgendwie formal hinschreibt. Aber dann kann man trotzdem damit richtig rechnen, um das irgendwie logisch so hinzulegen, dass man mehr sieht, sagen wir es mal so. Das hier unten, also wieso gilt diese Äquivalenz? Ja, genau. Na, das ist die alternative Darstellung der Implikation. Die gilt dann auch, weil sie gibt es in der Aussagenlogik, also gilt sie auch für Aussageform. Also, das wird, also solange Sie Mathematik betreiben, wird sie das nicht loslassen. Und Sie wollen ja alle Mathematik betreiben, weil Sie ja Informatiker werden wollen und immer auch die Mathematik mit dem Auge haben. Ja. Was wir an der Stelle noch machen wollen, wir wollen mal so häufig benutzte Redewendungen formal logisch definieren, was wir genau dahinter verstehen. Und um dann auch mal zu sehen, sozusagen, dass man manchmal auf Sachen vertrauen kann, die man sich wünscht. Das ist immer das Schönste, ja, sozusagen, wenn so das, was man sich wünscht, gilt. Ja. Also, wir machen es mal folgt. Häufig benutzte Redewendungen. Ja, haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen, also auf Übungsblättern und so weiter. Eine ist eine typische, es gibt x1 bis xn, sodass a von x1 bis xn gilt. Ja, sowas, also wir haben einen Quantor, der gleich über mehrere Variablen geht. Das bezieht sich darauf, ja. Oder zweitens, analog für alle x1 bis xn gilt a von x1 bis xn. Auch da nur einmal ein Quantor für n freie Variablen eigentlich. Das ist sozusagen eine typische Formulierung. Wir sagen nicht für alle x1 und für alle x2, für alle x3 und so weiter. Da wird man nie fertig. Sondern wir sagen für alle x1 bis xn. Drittens, für alle x mit a von x gilt b von x. Ja, auch das ist eine typische Formulierung. Oder es gibt ein x mit a von x, sodass b von x gilt. Ja, das sind so typische Formulierungen, die man macht, damit man irgendwie so die Satzstruktur ein bisschen angenehmer gestaltet, ja, intuitiver auch. Das heißt, wir müssen uns erstmal schauen, wie können wir das denn logisch präzise formulieren. Ja, also die zugehörigen logischen Formulierungen. Und Abkürzungen, die wir dann immer benutzen werden, sind wie folgt. Also für das Erste, wir benutzen die Abkürzung, es gibt x1 bis xn. Ja, wir schreiben das sozusagen, also das ist jetzt nur der Name, sozusagen die Abkürzung für die längere aussagenlogische, die längelogische Formel, die wir danach hinschreiben. Das ist nur sozusagen die Abkürzung. Ja, wir können also einen Quantor schreiben und n Variablen direkt dahinter. Ist eigentlich nicht vorgesehen. Aber das vereinbaren wir jetzt so. So, dass a von x1 bis xn gilt. Ja, also, das ist, deswegen definiere ich das syntaktisch, nicht nur semantisch, sondern das ist tatsächlich der Name für die Abkürzung, so schreiben wir das hin. Ja, was dahinter steht, ist natürlich klar. Das heißt eigentlich, es gibt ein x1 und es gibt ein x2 und es gibt ein xn mit a von x1. Bis xn. Ja? Also das ist nur so ein bisschen bequemerer Notation. Zweitens, für alle x1 bis xn dürfen wir dann auch so schreiben, gilt a von x1 bis xn. Naja, das ist auch nichts anderes als für alle x1 und für alle x2, Pünktchen, 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 und für alle xn gilt a von x1 bis xn. Gut. Drittens, ja, die dritte Formulierung, für alle x mit a von x gilt b von x. Schreiben wir wie folgt. Für alle x, und dann nehmen wir so ein Semikolon, schreiben die Bedingung mit in den Quantor. Ja, das lesen wir, für alle x mit a von x gilt, und jetzt kommt in die eckige Klammer b von x. Also zum Beispiel, eine typische Formulierung ist sowas, also wenn Sie sowas sagen wollen, für alle natürlichen Zahlen größer gleich 2, ja, dann können wir auch schreiben, für alle n, n größer gleich 2 gilt bla bla bla. Genau, wie würden wir das machen? Wie würden wir das formulieren? Ja, der Vorschlag war, für alle x gilt, wenn a von x, dann b von x. Ja, das ist aber genau das, was gemeint ist damit, mit für alle x mit a von x. Ne? Sozusagen, die Idee dahinter, die Intuition dahinter ist, dass wir nur die x betrachten, für die a von x gilt. Ja, so, das wäre ja jetzt, da müssten wir sozusagen in der Formel ja das Universum eigentlich einschränken. Also machen wir es also, für alle die x, für die das nicht gilt, muss die Aussage sowieso stimmen. Also brauchen wir genau die Implikation. Ja, das ist genau richtig. Das heißt, das ist definiert, also wenn wir sowas schreiben dann, das ist definiert als, für alle x gilt, wenn a von x, dann b von x. Das heißt, für die a von x nicht erfüllt ist, gilt die Aussage sowieso. Ja, und das heißt, wir müssen uns bei der Überprüfung des Wahrheitswertes nur auf die x konzentrieren, die sowieso a von x erfüllen, ja, damit wir diese Implikation garantieren. Gut, jetzt haben wir die vierte Aussage, es gibt ein x, ja, schreibt man auch so, es gibt ein x mit a von x, so dass b von x gilt. Also das Naheliegende wäre ja sozusagen, dass man das von oben drüber nimmt und einfach für alle durch existiert ersetzt. Wenn wir aber die Aussage haben, es gibt ein x mit, na, so das gilt, wenn a von x, dann b von x, das ist schlecht. Ja, um diese Aussage wahrzumachen, wäre der einfachste Weg, sich ein x zu suchen, bei dem a von x nicht gilt. Zum Beispiel jede gerade Zahl, jede natürliche Zahl größer gleich 2 oder jede gerade Zahl ist die Summe zweier Primzahlen. Ja, Goldbachsche Vermutung. Sowas in der Art. Könnte man sagen, also sagen wir es mal so, wäre also für alle n, mit n ist gerade, gilt, n ist die Summe zweier Primzahlen. Ja, wenn man das jetzt als Existenzaussage formulieren, heißt es gibt eine natürliche Zahl, die Summe zweier Primzahlen ist, das gilt natürlich. Aber der einfachste Weg, das zu erfüllen, mit dieser Definition wäre 1. Es gibt ein x, sodass, ja, wenn x gerade ist, dann ist x die Summe zweier Primzahlen. 1 ist keine gerade Zahl, also gilt die Aussage. Es gibt eine natürliche Zahl, die gerade ist, und damit es gibt eine gerade natürliche Zahl, die Summe zweier Primzahlen ist. Ja, wäre irgendwie schlecht. So definieren wir das mal. Das ist aber noch nicht sozusagen Ende der Fahnenstange, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also wir definieren das mal so. Also ist schon die richtige Definition. Ja, es gibt ein x, so dass a von x und b von x gilt. So, wie kommt man darauf? Man rechnet es aus. Ja, wir rechnen es einfach aus. Das machen wir wie folgt. Also Definition 3 und 4 sind, wie wir schön sagen, mit den de Morganschen Regeln oder mit de Morgan verträglich. Ja, also verträglich bedeutet, die Morganschen Regeln, die man im Satz 12 im dritten Block formuliert haben, sollen auch mit den Bedingungen a von x gelten. Ansonsten wäre es kontraintuitiv. Ja, also machen wir es mal so. Wir rechnen mal aus, was ist denn die Negation von 4? Ja, also wir nehmen mal an, nicht, es gibt kein x mit a von x, sodass b von x gilt. Ja, also es gilt nicht, dass ein x existiert mit a von x, sodass b von x gilt. Ja, also sowas dürfen wir jetzt schreiben, weil dahinter verbirgt sich ja genau diese Definition in 4. Eigentlich sozusagen ist das ja nur die linke Seite, sozusagen an die dürfen wir die rechte Seite einsetzen. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon mal dasselbe wie, oder logisch äquivalent, wenn syntaktisch gleich ist, ist es auch logisch gleich, wie es gibt kein x, sodass a von x und b von x gilt. Ja, das ist einfach die Definition 4 angewendet für diese linke Seite. So, das heißt, wir negieren das, was da rechts steht. Gut, naja, das können wir jetzt tatsächlich mit dem Morgan machen, Satz 12. Ja, das ist dasselbe, logisch äquivalent zu, für alle x gilt nicht a von x und b von x. Jetzt sind wir wieder inne auf der Aussageformebene, da können wir wieder normal de Morgan verwenden. Das heißt, im Inneren des Allquantors steht für alle x, also das ist der Allquantor, steht nicht a von x oder nicht b von x. Ja, und da sehen wir wieder die alternative Darstellung der Implikation. Das ist logisch äquivalent zu für alle x gilt, wenn a von x, dann nicht b von x. Alternative Darstellung der Implikation. Sie wissen noch, wenn a, dann b, also logisch äquivalent zu nicht a oder b. Das ist genau das, was wir hier verwenden. Und wenn wir da drauf schauen, das ist ja genau Definition 3, dann können wir entspricht genau, das können wir abgekürzt so schreiben, für alle x mit a von x gilt nicht b von x. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Das heißt, wir können die Morgan-Negation einer quantifizierten Aussage mit der Bedingung A können wir genauso behandeln, als ob wir diese Bedingung A gar nicht hätten. Ja, das ist genau das Schöne daran. Also das Wichtige ist, dass man tatsächlich sieht, dass die 3 und 4 tatsächlich irgendwie so in dem Sinne verträglich sind mit den de Morganschen Regeln. Wenn die 4 nicht gilt, dann gilt die 3 mit der Negation der Aussageform, über die wir quantifizieren. Okay, also so könnte man das auch ausrechnen, dass da ein Und stehen muss. Logik soll Ihnen ja dabei helfen, sozusagen Ihren Verwirrungszustand aufzulösen. Setzt allerdings voraus, dass Sie von der Umgangssprache in den logischen Formalismus wechseln. Der Weg ist manchmal schwierig, ja, aber es ist eine Übungssache. Und je mehr Beispiele Sie sehen und je häufiger wir das machen, ich werde auch immer, wenn wir noch dann Beweise durchführen und so weiter, werde ich immer sozusagen noch die logischen Konstruktionen, die da eine Rolle spielen, immer noch erwähnen, sodass wir das immer wieder üben. Ja. Wir wollen mal noch auf das Beispiel, was wir letzte Woche Donnerstag zum Schluss, ja, was ich so an die Tafel nochmal geschrieben hatte, ne? Sie erinnern sich, diesen Quantor, den wir ausgedrückt haben, es gibt genau ein x mit a von x oder sowas, ja, dass wir das aufgelöst haben mit, es gibt mindestens eins, das ist unser normaler Existenzquantor, und dann das zweite, und es gibt höchstens ein x. Ja, wenn es mindestens eins gibt und höchstens eins, dann gibt es genau eins. Ja, das ist so die Idee, wie wir das logisch formulieren würden. Und da will ich nochmal drauf hinaus, auf diese Regel, oder das, was ich hingeschrieben hatte, wir würden das dann so formulieren, für alle x und y, also für alle x und für alle y gilt, wenn a von x und a von y gilt, dann ist x gleich y. Ja, diese Sache, sozusagen diese Eindeutigkeit, es gibt höchstens eins, dass wir das so formulieren, angenommen, wir haben 2 mit der Eigenschaft, dann sind sie gleich. Ja? Wenn Sie das denken, ja, es ist jetzt irgendwie nicht so richtig intuitiv klar, dass das so ist, ja, wir können es ja ausrechnen, dass das die richtige Formel ist dafür. Ja? Wir haben unsere Rechenregeln, wir können das machen. Ja, wir nehmen irgendwas, was uns intuitiver ist, ja, und das wäre sowas wie, also, wenn wir 2 verschiedene haben, dann kann höchstens eins davon die Eigenschaft a von x haben. Das heißt ja, es gibt höchstens eins. Wenn wir zwei verschiedene haben, dann kann höchstens eins davon die Eigenschaft erfüllen. Ja, denn wenn es dann zwei geben würde, dann hätten wir eine Kombination von vielleicht von zwei Elementen, die verschieden sind, aber beide das erfüllen, das ist irgendwie gerade, das widerspricht gerade der Vorstellung, es gibt höchstens eins. Ja, und dann können wir, da können wir hin und her rechnen, indem wir negieren, ja, haben wir die Rechenregeln. Ja. Scheuen Sie sich nicht davor, sozusagen am Rand auch mal einfach so quantifizierte Aussagen so wirklich formal hinzuschreiben, um mal zu negieren und damit zu rechnen. Es ist, manchmal ist es wirklich gut, wenn man sowas macht. Ja. Vertrauen Sie nicht zu sehr Ihrer Intuition, weil bei quantifizierten Aussagen führt die meistens in die Irre. Ja. Ich hatte ja das letzte Mal schon erwähnt, dass mit diesen insbesondere Quantorenwechseln, wenn man so 3, 4 Quantorenwechsel hat, dass man dann so leicht über die sozusagen, naja, kognitive Kapazität des Menschen hinauskommt, das, was er, womit der Mensch eigentlich sozusagen noch intuitiv arbeiten kann. Das kann schon passieren. Also es gibt in der theoretischen Informatik, ohne dass ich jetzt mal hinschreibe, gibt es so berühmte Pumping-Lemmas, haben Sie wahrscheinlich schon in der KDI auch mal gehört, so wenn man nachweist, dass irgendwie eine Sprache keine reguläre Sprache ist oder sowas. Das sind typischerweise für Studenten schwierige Aussagen in der Anwendung. Also wenn Sie, wenn irgendwie so eine Aufgabe zeigen Sie mit Pumping-Lemma, dass das und das nicht, das und das gilt, dann kriegen Sie typischerweise wenig Punkte. Was daran liegt, dass da wirklich 3 Quantorenwechsel drin vorkommen. Ja, und wenn Sie dann irgendwie damit was beweisen wollen, dann müssen Sie das immer negieren, hin und her gehen. Und das, da kriegt man relativ schlecht eine Intuition dafür. Ja, es gibt noch für kontextfreie Sprachen gibt es dann auch noch solche Pumping-Lemma da. Ja, das ist alles irgendwie im Bereich, der wird schwierig. Liegt an der Quantorenstruktur. Deswegen ist es gut, wenn Sie sich angewöhnen, so quantifizierte Aussagen hinzuschreiben und auch mal tatsächlich rechnerisch das sozusagen zu bestimmen, was steckt denn eigentlich dahinter. Ja, das ist wirklich, wenn die Anschauung versagt, hilft das Rechnen. Das können Sie sich merken. Und dazu müssen wir das Rechnen üben. Ja, also wir wollten mal noch das Beispiel machen. Also die Aussage, es gibt höchstens ein x, mit a von x wir wollen das ausdrücken formal logisch, ja, und dazu verfolgt man eigentlich die intuitivere Idee, nämlich es gibt, ja, wir fangen eigentlich mit einer anderen Aussage an, wir überlegen uns, es gibt mindestens 2x, die Eigenschaft haben. Das können wir uns ja überlegen. Und dann wäre das sozusagen die Aussage, es gibt höchstens ein x, die Negation dieser Aussage. Ja, Idee? Negation von es gibt mindestens 2 verschiedene x. Mit a von x. Lässt sich das leichter, also die Aussage, es gibt mindestens 2 verschiedene x, mit a von x lässt sich leicht formulieren. Es gibt ein x1 und es gibt ein x2, sodass x1 und x2 verschieden sind und a von x1 und a von x2 gilt. Also die Aussage ist eigentlich ganz leicht zu formulieren. Nehmen wir die Aussage h. Ja, wir können das jetzt tatsächlich so machen, es gibt x1 und x2 mit x1 ungleich x2. Ja, das haben wir ja jetzt eingeführt, sozusagen als Sprechweise, Redewendung. Ja, das heißt eigentlich, es gibt 2 verschiedene. Ja, es gibt 2 verschiedene x. Es gibt ein x1 und x2, sodass x1 verschieden ist zu x2. Ja, das steht da. Und jetzt muss gelten, a von x1 und a von x2. Es gibt x1 und x2 mit x1 ungleich x2, sodass a von x1 und a von x2 gilt. Ja, das heißt mindestens. Ja, oder wenn wir das jetzt sozusagen ausrollen mit unserer Definition, ich mache das trotzdem mit der logischen Äquivalenz, dann steht da, es gibt ein x1 und es gibt ein x2, sodass x1 ungleich x2 und a von x1 ungleich x2. und a von x2 gilt. Ja, so hat man das mit den Abkürzungen genau beschrieben. Wenn wir das negieren, haben wir also nicht h ist logisch äquivalent zu, naja, wir können das, jetzt sind wir ja schon erfahren. Ja, das können wir on the fly machen. Ja, Sie wissen, ne? Also wenn wir so die Quantoren, alle Quantoren sind vorne, wir negieren das, heißt das, wir schieben das, die Negation nach ganz innen durch zu der Aussageform und wechseln jeweils von Existenz auf für alle und von für alle auf existiert. Ja, das heißt, wir schreiben gleich hin, das ist ja klar, das ist dasselbe wie für alle x1, für alle x2 gilt nicht die Aussage x1 ungleich x2 und a von x1 und a von x2. Ja, also ist ja dann eigentlich leicht mit der Negation. Man schiebt es ganz nach innen durch und dreht immer die Quantoren um. Wenn wir uns jetzt die Aussageform, über die wir quantifizieren, anschauen, dann können wir da ja auch den Morgen anwenden. Dann ist das ja, also wir machen mal nur auf das Erste, dann steht ja nicht x1 ungleich x2 oder nicht und dann in Klammern a von x1 und a von x2, wenn wir den Morgen anwenden. Nicht x1 ungleich x2 bedeutet natürlich x1 gleich x2. Wenn ich es hinschreibe, sehen Sie es. Ja? Also das ist nicht x1 ungleich x2, heißt x1 ist gleich x2 oder nicht a von x1 und a von x2. Ja, das heißt, wir haben De Morgan sozusagen an der Stelle angewendet. Also. Und aus diesem und ist ein oder geworden, das andere haben wir gelassen. Und was sehen wir da jetzt? Was steht da? Ja, jetzt kann man noch Kommutativgesetz machen, dann sieht man das alternative Darstellung der Implikation. Das ist logisch äquivalent zu für alle x1, für alle x2 gilt, wenn ax1 und ax2, dann x1 gleich x2. Ja, also nochmal zu erinnern, oder ist ja kommutativ, wir können das auch vertauschen, die beiden Alternativen, wie das so schön heißt. Also, das ist aber genau das, wie wir es formuliert haben. Das heißt es eigentlich. Es gibt höchstens 1, bedeutet, angenommen wir hätten 2, ja, und Sie erfüllen beide die Eigenschaft, dann sind sie gleich. Das ist genau das, was wir das letzte Mal an die Tafel geschrieben hatten. Jetzt ausgerechnet. Also Sie sollten sich sozusagen, also wenn Sie wirklich, also es ist so eine der ersten Übungen, eigentlich wirklich eine der ersten Schwierigkeiten, die Sie haben, dass Sie das, was Sie irgendwie umgangssprachlich, intuitiv oder eine Hypothese, die Sie irgendwie gefunden haben, dass Sie das logisch formal hinschreiben, dass Sie das sauber hinschreiben, was genau Sie damit meinen. Das ist wichtig, der erste Schritt. Ja, und wenn Ihnen das schwerfällt, können Sie ja versuchen, dass Sie irgendwie mit einer anderen Sache, mit einer irgendwie darauf bezogene Aussage, die zu versuchen zu formalisieren und dann vielleicht durch Negation oder Konjunktion oder Disjunktion oder irgendwie sowas, durch irgendwelche Operationen aus diesen einfachen Aussagen Ihre Zielaussage eigentlich zusammenbauen. Ja, also das ist der Weg. Deswegen sollten Sie auch rechnen mit quantifizierten Aussagen üben. Also Sprechweise, es gibt x1 und x2, die verschieden sind. Nein, also das ist immer die Vorstellung, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist immer die Vorstellung, dass wenn ich irgendwie zwei Variablen darüber quantifiziere, dass ich dann implizit immer schon voraussetze, dass die verschieden sind. Nein, das ist logisch nicht so. Ja, so x1 variiert über alle natürlichen Zahlen, wenn wir sowas haben, x2 variiert über alle natürlichen Zahlen, darunter sind auch die Paare, wo sie gleich sind. Wenn wir sagen wollen, dass wir nur Paare haben, die verschieden sind, dann müssen wir das auch hinschreiben. Wir könnten mal so, ich hatte ja schon mal gesagt, Quantoren kommt ja irgendwie, ne? Quantum, so Quantifikation, Quantifizierung, das geht um Anzahlen. Ja, wir haben jetzt schon so Quantoren gehabt für, es gibt eins, also mindestens eins, das hat man schon mal, es gibt höchstens eins, haben wir auch schon so über Anzahlen gesprochen. Wir könnten nochmal dieses, wir hatten ja die Aussage, es gibt unendlich viele Primzahlen. Ja, da können wir doch mal so einen neuen Quantor einführen. So, den schreiben wir mal so hin. Es gibt unendlich viele x mit a von x. Ja, so. Es gibt unendlich viele x, die Primzahlen sind. Ja, das heißt, den Quantor könnten wir jetzt eigentlich definieren. Wir haben jetzt schon gelernt, wie man das machen könnte. Es gibt unendlich viele. Ja. Dahinter steckt eigentlich nach Definition, wie würde man das definieren jetzt? Ja, jetzt muss man von den Primzahlen abstrahieren zu einer allgemeinen Aussageform. Wie könnte man das machen? Allgemein der Quantor, es gibt unendlich viele x, sodass a von x gilt. Es gibt unendlich viele x, heißt sozusagen eigentlich, wir finden oberhalb jeder natürlichen Zahl so ein x. Das war die Idee bei den Primzahlen. Das heißt, wir könnten das so formulieren, für alle y, naja, wir haben jetzt eigentlich diesen Quantor, für alle y existiert ein x mit a von x und zum Beispiel x ist größer gleich y. Also man muss ja beachten, hier drin sozusagen, eigentlich könnte man hier auch y und z nehmen, weil der Punkt ist einfach der an der Stelle, dass hier natürlich die Variablen gebunden sind durch diesen Quantor. Aber ich habe das jetzt so extra nochmal mit dem x geschrieben, damit das a von x auftaucht. So. Jetzt könnten wir ja sozusagen, also so haben wir es gesagt, es gibt unendlich viele x. Das heißt, oberhalb jeder natürlichen Zahl finden wir immer ein weiteres x, das diese Eigenschaft hat. Das ist die intuitive. Jetzt können wir ja versuchen, also jetzt negieren wir das mal. Ja, dann kriegt man ja eigentlich, die Frage ist, was ist denn der für alle unendlich viele Quantor? Also verstehen Sie? Ja, wir könnten jetzt irgendwie, De Morgan sagt uns ja, ja, also das ist der für alle unendlich Quantor. Den brauchen wir ja, damit wir den, es gibt unendlich viele Quantoren, negieren können. Braucht man ja den. Ne? Und den wird man natürlich irgendwie so definieren, naheliegenderweise, nach dem, was wir jetzt gelernt haben. Einfach, naja, also wie wird man den definieren? Klar, also das Erste ist klar, wir hätten irgendwie sowas. Ne? Aber was muss jetzt hier drin stehen? Also wir würden das für alle natürlich sozusagen als Negation von existiert machen. Das ist das normale Schema. Ja? Aber wenn wir jetzt hier drin a von x schreiben würden, dann würde nach dem Morgan und so würde das auf nicht a von x hinauslaufen. Wir müssten es also eigentlich so definieren. Weil das Schöne, das ist ja bei den Morgan, denken Sie mal an die Aussagenlogik. Ja? Wenn Sie nicht a oder nicht b nehmen, dann ist das ja logisch äquivalent zu a und b. Ja, Sie müssen irgendwie die eigentlich sozusagen Negation gegeneinander auffüllen. Ja? Das heißt, sozusagen, das ist eigentlich die richtige Definition für diesen Quantor. Und was bedeutet denn das jetzt intuitiv, was da steht? Also heißt dieser für alle unendlich Quantor in der Anschauung, also ne, sozusagen für alle unendlich x, a von x, heißt eigentlich, es gibt nicht unendlich viele so, dass a von x nicht gilt. Das heißt, was da gilt, was die Aussage ist für diesen für alle unendlich Quantor ist, für alle x bis auf endlich viele Ausnahmen gilt a von x. Das ist genau das Gegenteil. Für alle x bis auf endlich viele Ausnahmen gilt a von x. Jetzt sind Sie genug verwirrt,